SWR 2 Leben.
In Israel gibt es jedes Jahr einen Tag, an dem man zusehen kann, wie die Erinnerung Besitz von der Gegenwart ergreift. Es ist der Yom HaShoah, der Tag, an dem der 6 Millionen Juden gedacht wird, die im Holocaust ermordet wurden. Noch fahren die Autos in Tel Aviv, noch laufen die Menschen eilig über den Rabinplatz. Doch sobald die Sirene erklingt, wird alles stillstehen.
Was mir bis heute geblieben ist, ich kann nie weinen. Wir durften nicht weinen. Man durfte uns nicht hören, man durfte nicht das. Und dann haben wir verstanden, das Weinen bringt uns nicht irgend weiter. Ich bin hungrig, ich werde weinen, was mir kratzt, mir tut weh, mir ist kalt. Mir hat keinen Zweck, man darf nicht. Ich werde nur meine Eltern schlecht machen. Ja. Also wir haben nie geweint und das ist mir geblieben bis heute.
Pnina Kazir ist heute 91 Jahre alt. Als ihre Heimatstadt Tschernowitz in der heutigen Ukraine 1941 von den rumänischen Verbündeten der Nazis eingenommen wurde, war sie 11. Pnina, ihre 5 Geschwister, ihre Eltern und die Großmutter wurden nach Rumänien verschleppt, in ein Ghetto gepfercht und dort sich selbst überlassen. Ohne Nahrung, ohne Schutz vor Kälte oder Hitze.
Man hat uns nicht getötet dort und auch nicht verbrannt. Man ließ uns ganz normal sterben. Von Hunger, von Kälte, von Läuse, von Typhus, von Krätze, von Angst und speziell von Verzweiflung. Und Leute sind gestorben wie Fliegen, so schnell.
Als ich Pnina Kazir in Jerusalem besuche, weiß ich nur, dass sie heute über das damals Erlebte sprechen möchte, nicht aber, wie lange sie geschwiegen hat.
Bevor ich dir von meinem Überleben erzählen werde, muss ich dir sagen, dass ich bis 80 Jahre nie von meinem Überleben gesprochen habe.
Heute sind Zeitzeuginnen wie Pnina Kazir gefragt, vor Schulklassen, bei der israelischen Armee, als Interviewpartner in den Medien. Doch als Pnina 1948, im Jahr der Staatsgründung, nach Israel kam, wollte niemand ihre Geschichte hören. Es galt, den neuen Staat aufzubauen. Stark sollten sie sein, die neuen Israelis. Die Überlebenden passten nicht ins Bild, denn sie standen für Schwäche – und zudem unter dem Generalverdacht, auf Kosten anderer überlebt zu haben. Der Holocaust, so der israelische Historiker Tom Segev, war geradezu ein Tabu. Erst der Eichmann-Prozess 1961 wurde zum Wendepunkt. Denn dieser Prozess, schreibt Segev, sollte nach dem Willen des damaligen Premierministers Ben-Gurion
die Israelis durch eine formative, ergreifende und auch emotional verbindende Erfahrung um eine gemeinsame Katastrophe und die daraus zu ziehenden Lehren für die Nation einigen.
Der Prozess wurde zu diesem Zweck sogar live im Rundfunk übertragen. Fortan galt der Holocaust nicht mehr nur als eine Angelegenheit persönlicher Erinnerungen, sondern wurde zu einem zentralen Element der israelischen Identität. Mit einem Mal brauchte das Land die Geschichten der Überlebenden. Geschichten wie die von Pnina Kazir.
Wir sind 9 Personen in die Lager in Transnistria, heißt das, in Ukraine, hingekommen, hingeschickt und 9 Personen zurückgekommen mit meiner Großmutter. Wir haben gekämpft und das ist dank meiner Mutter. Sie von morgens bis abends gesagt, Kinder, das wird nicht ewig dauern. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Wir müssen kämpfen für unser Leben.
Yad Vashem im April 2021. Wegen der Corona-Pandemie ist es hier viel ruhiger als üblicherweise um diese Jahreszeit. Doch vor dem Eingang treffen immer mehr Busse mit jungen Soldatinnen und Soldaten ein. Auf dem Berg der Erinnerung in Jerusalem gelegen, ist Yad Vashem Israels Gedenkstätte zur Erinnerung an Holocaust und Heldentum, wie es explizit im Gesetzesbeschluss der Knesset heißt. Die Überlegungen, eine solche Gedenkstätte zu gründen, reichen bis in das Jahr 1942. Eröffnet wurde sie 1953. Den Zeitgeist der 50er Jahre kann man heute noch erkennen, etwa in dem monumentalen Bronzerelief mit dem Titel »Der Ghettoaufstand«. Darauf zu sehen, muskulöse Männer und Frauen, die mit Waffen in der Hand vorwärts stürmen. Als hochgradig idealisiert beschreibt die Historikerin Noah McKeiton das Relief. Schließlich waren die Menschen des Warschauer Ghettos nach Jahren des Hungers völlig abgemagert. Und nicht nur das. Der bewaffnete jüdische Widerstand, wie jener im Warschauer Ghetto, bildete die absolute Ausnahme. Doch das war es, woran man in den ersten Jahren nach der Staatsgründung anknüpfen wollte. An die Kraft, sich zu verteidigen, auch gegen den größten Feind. Die Widerständigen sollten den jungen Israelis als Vorbild dienen und auch der israelischen Armee.
Überlebende wurden am Anfang wenig gehört, manchmal gar nicht gehört, haben sich oft überhaupt nicht wiedergefunden in diesem sehr, sehr dominanten Staatsnarrativ, das da aufgebaut worden ist, aus ganz konkreten Gründen. Ja, also die ersten zwei Jahrzehnte waren wirklich durchzogen von ganz harten und schwierigen Selbstverteidigungskriegen auch in diesem Land. Heute erscheint uns dieses Narrativ wirklich problematisch, also mit Recht problematisch. Das ist schwierig. Überlebende wurden auch manchmal verdächtigt, quasi kollaboriert zu haben, weil wie hast du überlebt? Wieso bist du nicht ermordet worden? Sicher hast du mit den Nazis kollaboriert. Das hat man oft gehört damals.
Noah McKeiton ist in München geboren und leitet die Abteilung für internationale Bildungsarbeit in Yad Vashem. Heute, sagt sie, sind es vor allem die Zeitzeugen, die in Yad Vashem eine besonders wichtige Rolle einnehmen. Überall in der Ausstellung sind Videos zu sehen, in denen Überlebende berichten. In Yad Vashem, und das ist wichtig zu verstehen, so McKeiton, werde jüdische Geschichte aus der Perspektive des jüdischen Volkes geschrieben. Das bedeutet auch, jeder jüdische Besucher der Gedenkstätte soll die Geschichte so erleben, als wäre er oder sie selbst dabei gewesen.
Man kann sich nicht vorstellen im Judentum, dass Erinnerung abstrakt sein kann, sondern erinnert werden zum Beispiel Eltern durch ihre Kinder, wenn sie den Kaddisch sagen. Erinnert wird der Auszug aus Ägypten so, als wäre ich selbst dort gewesen. Okay, das steht ja so wörtlich in der Pesach Haggadah. Also es gibt für Erinnerung immer diese Verbindung mit einer persönlichen Schiene. Und das ist die Grundidee.
Zachor, zu Deutsch, erinnere dich. So lautet das jüdische Gebot, das an Pessach bekräftigt wird. Jede Generation muss sich so betrachten, als wäre sie selbst aus Ägypten ausgezogen. Diese Vorstellung wurde auf den Holocaust übertragen. Nicht nur in den Medien wird der Holocaust häufig thematisiert. Es gibt Schülerreisen in die ehemaligen Vernichtungslager. Und selbst Kindergartenkindern wird, wenn auch mit dem Verweis, dass dies vor sehr langer Zeit passierte, erklärt, warum am Yom HaShoah die Sirene erklingt. Laut einer Umfrage, die der Historiker Segev zitiert, bezeichneten sich vor einigen Jahren 8 von 10 Highschool-Schülern als Holocaust-Überlebende, selbst wenn sie aus jüdisch-arabischen Familien stammten. Es gibt jedoch Stimmen in Israel, die diese Erinnerungspolitik ihres Landes kritisch betrachten und sich fragen, wie ein zukunftsfähiges Gedenken anders gestaltet werden könnte oder sogar müsste. Erstmals öffentlich äußerte sich dazu der prominente Wissenschaftshistoriker und Philosoph Yehuda Elkanah. Mit 10 Jahren war er nach Auschwitz verschleppt worden. Am 2. März 1988 erschien in der israelischen Tageszeitung Haaretz sein Text »The Need to Forget«, auf Deutsch »Warum wir vergessen müssen«, und sorgte für großes Aufsehen.
Ich sehe keine größere Bedrohung für die Zukunft des Staates Israel als die Tatsache, dass der Holocaust systematisch und mit Macht in das Bewusstsein der israelischen Öffentlichkeit eingedrungen ist, selbst in das der vielen, die den Holocaust gar nicht selbst erlebt haben, ebenso wie der Generation, die hier geboren und aufgewachsen ist. Zum ersten Mal begreife ich die ernsthaften Konsequenzen dessen, was wir getan haben, als wir Jahrzehnt für Jahrzehnt jedes israelische Kind wiederholt Yad Vashem besuchen ließen. Was haben wir erwartet, würden diese zarten jungen Menschen mit dieser Erfahrung tun. Hart und fühllos deklamierten wir ein Zachor, ohne jede Erklärung. Zu welchem Zweck? Was soll ein Kind mit diesen Erinnerungen anfangen? Viele dieser Bilder des Schreckens können als Aufruf zu fortwährendem und blindem Hass interpretiert werden.
Jehuda Elkanah, er ist inzwischen verstorben, war selbst Vater von 4 Kindern, die alle Dienst in der israelischen Armee leisteten. Er hatte den Text unter dem Eindruck der ersten Intifada geschrieben, des Palästinenseraufstands gegen die israelische Besatzung, der knapp 4 Monate zuvor begonnen hatte. Damals gingen nicht nur Bilder um die Welt, die palästinensische Steinewerfer zeigten, sondern auch von jungen israelischen Soldaten, die brutal gegen Palästinenser vorgingen.
I don't think we need to forget. I think we have to remember. It's also personal, you know.
Ich glaube nicht, dass wir vergessen sollten. Im Gegenteil, wir müssen erinnern. Das betrifft mich auch ganz persönlich.
Einer, der das Unbehagen Jehuda Elkanas teilt, jedoch zu anderen Schlüssen kommt, ist der Romanautor Yishai Sarit.
Die meisten meiner Großeltern wurden in Osteuropa ermordet. Ich kann sie nicht vergessen und auch diejenigen nicht, die dafür verantwortlich sind. Gleichzeitig sollten wir aber etwas in unserem Denken ändern. Wir sind stark und unabhängig. Wir sollten damit aufhören, uns selbst als Opfer zu betrachten und uns stattdessen als unabhängige, starke, erwachsene Menschen zeigen. Und wir sollten auch sehen, was unsere moralischen Verpflichtungen sind. Gerade weil wir Opfer, weil wir hilflos waren.
Yishai Sarits Großvater väterlicherseits hieß ursprünglich Snyder. 1945 änderte er den Familiennamen in Sarit, auf Hebräisch Überbleibsel, weil er als einziger seiner Familie überlebt hatte. Yishai Sarit selbst ist Jahrgang 1965, Jurist und mittlerweile erfolgreicher Schriftsteller. In seinem 2019 erschienenen Roman Monster setzt auch er sich kritisch mit dem öffentlichen Holocaust-Gedenken in Israel auseinander. Zur Gedenkpraxis gehören unter anderem auch, organisiert von Yad Vashem gemeinsam mit dem Bildungsministerium, die schon erwähnten Schülerreisen nach Polen, in die ehemaligen Vernichtungslager. Sarits Ich-Erzähler, ein Historiker, arbeitet dort als Reiseleiter für die Schülergruppen aus Israel und berichtet.
Seltsamerweise hörte ich sie gerade in Majdanek, auf dem wenige hundert Meter langen Weg von den Gaskammern zum Mausoleum und Krematorium, über Araber reden. In Flaggen gehüllt flüsterten sie: Araber, so müsste man es mit den Arabern machen. Nicht immer. Nicht bei allen Gruppen, aber häufig genug, um mir im Gedächtnis zu bleiben. Ich stellte mich taub, es interessierte mich nicht. Sollten sich Ihre Lehrer darum kümmern? Aber gehört habe ich es, Herr Direktor. Das kann ich nicht leugnen.
Es war nicht leicht, das zu schreiben. Es ist höchst unerfreulich und auch problematisch, weil es Vergleiche aufwerfen könnte, die ich so gar nicht ziehen will. Der israelisch-palästinensische Konflikt ist furchtbar und traumatisch, kann aber nicht mit dem Holocaust verglichen werden. Dennoch wollte ich ehrlich sein mit mir und den Lesern. Und ja, man hört solche Stimmen heute in Israel, in den sozialen Medien und anderswo. Es gibt sie. Und ich wollte sie nicht unterschlagen.
Auch den Schriftsteller beschäftigt die Frage, was für Schlüsse junge Menschen aus den Besuchen der Vernichtungslager ziehen, beziehungsweise ziehen könnten. Zudem findet Yishai Sarit, dass die Deutschen im offiziellen israelischen Gedenken zu gut wegkämen. Wenn es nach ihm ginge, würde er die Auschwitz-Reisen junger Israelis in Berlin beginnen lassen. Von dort sollten sich die Jugendlichen auf den Weg in den Osten machen, weil es deutlicher machen würde, wer die eigentlichen Täter waren. Die Deutschen. Und so spitzt Yishai Sarit diesen Gedanken drastisch und bitterböse zu, wenn er den Reiseleiter seines Romans berichten lässt.
Auf die Deutschen hatten sie keinen Hass, die Kinder in meinen Gruppen, ganz und gar nicht, nicht einmal annähernd. Die Mörder kamen kaum vor in dem Narrativ, das sie sich schufen. Die Polen waren ihnen viel eher verhasst. Wenn wir in Städten und Dörfern auf der Straße unterwegs waren, mit der örtlichen Bevölkerung in Berührung kamen, machten sie abfällige Bemerkungen über Pogrome, die Kollaboration, den Antisemitismus. Aber Menschen wie die Deutschen können wir schwerlich hassen. Schaut euch die Fotos aus dem Krieg an. Man muss der Wahrheit die Ehre geben. Sie sahen total cool aus in diesen Uniformen, auf ihren Motorrädern, entspannt wie die Models auf Straßenreklamen.
Aber geht das offizielle israelische Gedenken tatsächlich besonders gnädig mit den deutschen Tätern um? Omri Böhm meint, es sei eher daran gearbeitet worden, die Araber als die neuen Nazis darzustellen und als Hitlers Erben zu brandmarken. Und das nicht erst, als Benjamin Netanyahu 2015 behauptete, es sei Hajj Amin al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem gewesen, der Hitler 1941 die Idee der Judenvernichtung eingeflüstert habe. Dafür seien schon Ben-Gurion und die Institution Yad Vashem mitverantwortlich. Omri Böhm ist Anfang 40. In Haifa geboren, studierte er Philosophie und diente eine Zeit lang beim israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet. 2020 erschien sein Buch »Israel – Eine Utopie«, in dem er auch mit der Holocaust-Gedenkstätte hart ins Gericht geht. Sein Hauptvorwurf gegenüber der staatlichen Institution, deren grundsätzliche Ausrichtung von der Regierung mitbestimmt wird, ist das sogenannte Whitewashing.
Extrem rechte, rassistische und antisemitische Wortführer müssen sich nicht mehr in die Niederungen der Holocaustleugnung begeben oder das Andenken an den Holocaust herabsetzen. Sie können sich heute viel mehr als diejenigen darstellen, die wirklich aus der Geschichte gelernt haben und deshalb vom jüdischen Staat und Yad Vashem willkommen geheißen werden.
Ungarns nationalistischer Ministerpräsident Viktor Orban, Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, der Chef der italienischen neofaschistischen Lega Matteo Salvini. Die Liste der offiziellen Staatsbesuche rechtspopulistischer Politiker ist lang. Auch Noah McKeiton, die Leiterin der Bildungsarbeit von Yad Vashem, räumt Bedenken ein, formuliert ihre Kritik aber vorsichtiger.
Yad Vashem ist immer sehr wichtig gewesen, sich nicht politisch auf ein Lager zu schlagen, sondern den Versuch zu machen, politisch neutral zu bleiben. Das ist natürlich schwierig. Wir wissen alle, wie kompliziert es ist, politisch neutral zu sein, um wirklich eine Sache ganz klar zu machen, nämlich die, dass der Holocaust nicht politisch instrumentalisiert werden darf. Und das passiert natürlich. Er wird auch von israelischen Politikern instrumentalisiert, ja? Und er wird auch von europäischen Politikern instrumentalisiert.
Die Halle der Namen in Yad Vashem befindet sich am Ende des Museumskomplexes. Hier sollen die Millionen Opfer des nationalsozialistischen Massenmordes aus der Anonymität geholt werden, soll ihnen ein Name und ein Gesicht gegeben werden. Wer in dem kreisförmigen Gedenkraum nach oben blickt, sieht Fotos von Kindern in Festtagskleidern, alten Rabbinern, jungen Frauen, die lächeln oder ernst dreinblicken. 4,8 Millionen Namen hat Yad Vashem mittlerweile recherchiert. Doch die Halle der Namen ist nicht die letzte Station in dieser Dauerausstellung. Am Ende des unterirdischen Ganges gelangen die Besucher auf einen Balkon und blicken auf die Berge Jerusalems. Auf die Katastrophe der Shoah folgt der Staat Israel. So kann man es interpretieren, als einziger Garant für das Überleben des jüdischen Volkes.
Das Holocaust-Gedenken war in Israel nie als staatsbürgerliche Pflicht gedacht, die alle israelischen Bürgerinnen und Bürger geeint hätte. Es wurde vielmehr, und das scheint selbstverständlich, aber ist es das auch, zu einer ausschließlich jüdischen Angelegenheit gemacht.
Omri Böhm weist darauf hin, dass, indem das Holocaust-Gedenken zum Wesensmerkmal der israelischen Identität erklärt wurde, die Araber ausgeschlossen wurden. Sie machen etwa 20% der Bevölkerung aus. Israel müsse seine nationalistische Erinnerungspolitik in ein patriotisches, gleichberechtigtes Gedenken überführen, das alle Bürger einbezieht, schreibt der Philosoph. Und dazu gehöre auch die Anerkennung des Traumas der anderen. Damit meint er die Nakba, das arabische Wort für Katastrophe. Mit diesem Begriff bezeichnen die Palästinenser ihre Flucht und Vertreibung, die mit der Staatsgründung Israels einherging. Omri Böhm hat Yehuda Elkanas Text »The Need to Forget« gelesen und bezieht sich darauf, wenn er schreibt:
Wirklich? Die Shoah vergessen? Der Gedanke klingt obszön, als wolle man den Holocaust aus der Geschichte ausradieren. Doch es geht darum, den Holocaust neu zu erinnern, als gemeinsames Erbe aller Staatsbürger. Eine künftige Politik des Vergessens muss darin bestehen, das Erinnern zu entnationalisieren und zu einer staatsbürgerlichen, patriotischen Pflicht zu machen. Nur so hätte die Erinnerung eine erstrebenswerte Zukunft.
Wie soll die Zukunft des Gedenkens aussehen? Dieser Frage widmet man sich auch in Yad Vashem, denn bald wird es keine Überlebenden mehr geben. Wie ihre Zeugenschaft ersetzen? Geht das überhaupt? Darüber hinaus beschäftigt auch Noah McKeithorn die Frage, wie die arabischen Israelis eingebunden werden könnten.
Ich denke, gerade in der arabischen Gesellschaft müssen wir zunächst mal davon ausgehen und anerkennen, dass die arabischen Israelis ein anderes kollektives Gedächtnis haben als das jüdische kollektive Gedächtnis. Und dass es zunächst mal einfach darum gehen müsste, dass man die beiden Narrative kennenlernt und sich mit ihnen gegenseitig auseinandersetzt. Das wäre mein Wunsch.
Und auch sie denkt intensiv über die Zukunft des Erinnerns in Israel nach. Yael Katzir. Sie ist Pnina Katzirs Enkelin. Die 30-Jährige studiert auf Lehramt.
Man muss daran erinnern. Man muss immer wieder daran erinnern, dass es Menschen waren und keine Monster, die das getan haben. Aber was lernen wir daraus als Gesellschaft? Heute gibt es auch in Israel so viel Rassismus und Hass. Wenn man in Israel kein Jude ist, sondern vielleicht Araber oder von woanders, wirst du in diesem Land einfach mies behandelt. Ja, man muss an den Holocaust erinnern. Das ist traurig, das ist schrecklich. Aber was lernen wir daraus? Wie schaffen wir eine bessere Welt?
Yael versteht kein Deutsch, aber sie kennt die Geschichte ihrer Großmutter und hat sie schon mehrfach begleitet, wenn sie Schulklassen besuchte.
Ich sag Kindern, mir ist nicht leicht, darüber zu sprechen, seelisch. Sehr schwer, wieder und wieder und wieder darüber zu sprechen. Es war eine grausame Zeit, unmenschliche Zeit. Aber ich weiß auch, dass für euch das zu hören, ist nicht leicht. Aber beide müssen wir das tun. Man darf das nicht vergessen und nicht gleichgültig sein für Leiden für andere Menschen.
Pnina spricht nicht nur vor Gruppen in Israel, sondern beispielsweise auch vor deutschen Schulklassen. Sie will, dass ihre Geschichte überall und von Menschen, egal welcher Herkunft, gehört wird. Doch sie und ihre Enkelin Yael wissen beide, lange wird Pnina nicht mehr selbst berichten können.
Wenn sie mir irgendwann einmal sagt, Yael, es ist genug, ich will das nicht mehr machen, dann werde ich mich einarbeiten und es zu meiner Aufgabe machen, darüber zu sprechen. Ich werde zum Beispiel erzählen, dass jemand, der den Holocaust erlebt hat, an das Gute im Menschen glaubt. Sie hat das Schlimmste im Menschen gesehen und sagt einfach nur, das war furchtbar, schrecklich. Wir aber sollten uns fragen, wie verhindere ich, dass es dazu kommt?